So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Das ist ein Riesenprivileg. Wir sind das erste Mal zu dritt hier. Also, genau, wir haben eine kleine Tochter. Sie heißt Leia Faith. Genau, das haben wir uns so überlegt als Namen. Können wir gerne im Anschluss des Gottesdienstes noch drüber sprechen, wie wir dazu kamen und so. Aber jetzt würde ich gerne mit euch über Gnade und Barmherzigkeit Gottes sprechen. Ich habe häufig das Gefühl, wenn wir über diese Begriffe sprechen, dann ist es nicht so klar. Deswegen habe ich auch so ein bisschen dieses Bild gewählt. So, man hat so das Gefühl, ja, man braucht Barmherzigkeit und Gnade und irgendwie hat das miteinander zu tun und manchmal ist es synonym und manchmal nicht. Irgendwie ist es schwierig, das zu differenzieren. Aber ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn wir wissen, was das bedeutet oder wo auch vielleicht die Unterschiede sind. Also ich glaube, es gibt da Knackpunkte, die sehr, sehr wichtig sind zu verstehen. Und gerade bei diesen Begriffen merkt man häufig im Gespräch, dass es um diese Begriffe geht. Also egal, ob du in einem Gespräch bist mit einem Christen, egal, ob du in einem Gespräch bist mit vielleicht Zeugen Jehovas, ja, also da gibt's ja dann die Möglichkeit, dass die zu ganz vielem, was wir sagen, ja sagen. Also die würden sagen, wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott. So, das ist für die Zeugen Jehovas kein Problem. So, klar, wir haben denselben Gott, würden die sogar sagen. Aber wenn wir dann sagen, die Gnade Gottes wird durch Jesus Christus vermittelt, den Sohn Gottes, dann wird's schwierig. Dann kommt man zu Konfliktgesprächen, sage ich mal liebevoll. Und ich finde, wir leben gerade auch genau in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Berlin wurde jetzt das House of One fertiggestellt. Das ist ein Haus, wo drei Religionen Gottesdienst feiern. Also das heißt, dort sind Juden, Muslime und Christen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber jeder muss irgendwo sein eigenes Gottesbild einschränken, damit er sagen kann, wir glauben an denselben Gott oder wir beten denselben Gott an. Und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Sache für unsere Zeit jetzt, weil es so viele Denominationen gibt, so viele Religionen und so viele Möglichkeiten, sich Gott so ein bisschen zu malen oder zu gestalten, wie man ihn braucht. Und deswegen finde ich das Thema so wichtig. Und ich will euch so ein bisschen mit hineinführen in das Thema, warum unser Gott der richtige Gott ist, der lebendige Gott ist und ja, dass sein Name Jahwe ist. Was ist also Gnade und Barmherzigkeit? Die Frage habe ich mir gestellt und stark vereinfacht könnte man erstmal sagen, Barmherzigkeit nimmt sich einer Person an. Also wenn ich sage, ich möchte barmherzig mit jemandem sein, dann kann auch eine Personengruppe sein, aber dann geht es erstmal darum, wie etwas geschieht und Gnade nimmt die Schuld weg. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das beides hier aktive Formen sind. Also Barmherzigkeit ist nicht Mitleid. Ich kann Mitleid mit jedem Menschen, dem es schlechter geht auf dieser Erde, kann ich mit jedem Mitleid haben. Aber erst, wenn ich etwas tue, wenn ich aktiv werde, wenn ich sage, hey, du sitzt auf der Straße, komm, ich gebe dir einen Kaffee aus, du darfst zu mir nach Hause, dann bin ich barmherzig. Also Barmherzigkeit ist was Aktives, was sich der Person annimmt. Und jetzt ist noch wichtig zu unterscheiden, dass es auch Formen gibt von göttlicher Barmherzigkeit und göttlicher Gnade. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem juristischen Begriff Gnade. Also juristisch heißt, wenn ich vor Gericht stehe und es kommt zu einem Freispruch, obwohl es genug Beweise gegen mich gibt. Also umgangssprachlich hat man so diesen Satz, Gnade vor Recht. Und dort steht auch fest, dass es was Aktives ist. Also nicht ich als Angeklagter kann Gnade bekommen, sondern der Richter entscheidet, er erweist mir Gnade oder er lässt Gnade walten. Also zusammengefasst, wenn trotz Nachweisung einer Straftat es zu einem Freispruch kommt, dann ist es für das Gericht Gnade. Es liegt also im Ermessen des Richters, wem er und ob er Gnade gewährt. Das erstmal juristisch. So, jetzt geht's um theologisch. das, was wir theologisch glauben, ist das, was Gott uns durch sein Wort vermittelt. Und er hat nicht gesagt, okay, du hast Schuld auf dich geladen und puff, hast du einfach Gnade. So funktioniert nicht die Gnade, die uns die Bibel mitteilt, sondern Gott nimmt seinen eigenen Sohn und lässt ihn deine Strafe erleiden. Er ist also ins Gericht mit deiner Schuld gegangen. Er kommt auch zu seinem Zorn. Und er geht auch mit jeder einzelnen Sünde von dir ins Gericht. Nur bist du nicht mehr die Person, die für diese Sünden leiden muss, sondern Jesus Christus hat für diese Sünden gelitten. Die Strafe, die du verdient hättest, ist nicht mehr auf dich gekommen, weil Gott in Jesus Christus dich davor bewahrt. Aber dafür war es notwendig, dass Jesus Christus für dich starb, damit der Zorn ein Ende finden kann. Denn von uns aus, ohne Jesus Christus, ist das nicht möglich. Wir brauchen für jede Sünde Gnade. Gnade, die wir erfahren, ist nicht, dass unsere Sünde verschwindet, sondern dass sie auf Jesus Christus übertragen wird. Das heißt, hier kommt der Tod Jesu. Der Tod Jesu bedeutet für uns Gnade. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dann kannst du die Gnade Gottes nicht empfangen. Was ist nun Barmherzigkeit? Die Barmherzigkeit Gottes ist notwendig, damit wir Zugang zu allen anderen Gaben Gottes haben können. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott sich uns zuerst nähert, dass er von sich aus auf uns zukommt. Also obwohl er sich nicht uns mitteilen müsste, obwohl er sich nicht offenbaren müsste, kommt er trotzdem einen Schritt auf uns zu. Und um das zu beschreiben, habe ich es genannt, Barmherzigkeit ist die Tür zu allen Gaben Gottes. Das heißt, ohne Barmherzigkeit kann Gott nicht gnädig sein. Genau, ohne Barmherzigkeit wäre oder wird er nicht gnädig sein. So, und dieses Verständnis ist erstmal ganz, ganz wichtig für unseren Textabschnitt heute, zu dem wir noch gar nicht gekommen sind. Wir befinden uns zu der Zeit, wo das Volk Israel mit Mose in der Wüste ist. Sie sind gerade durch das Meer hindurch geflohen. Mose hat ein paar Verse vorher die 10 Gebote bekommen. Und in der Zwischenzeit, wo er gerade auf dem Berg ist, bittet Israel Aaron, dass er eine Götterstatue machen soll. Aaron tut dies, er sammelt Gold in dem Volk ein und gießt ein großes goldenes Kalb. Daraufhin zerstört Mose diese 10 Gebote und das Kalb. Und dann folgt diese atemberaubende Begegnung zwischen Mose und Gott. Gott will nochmal die 10 Gebote liefern. Bevor Mose diese Gebote zum zweiten Mal erhält, beginnt unser Text. Mose ist auf dem Berg Sinai, um die Gebote zu empfangen. Und jetzt hören wir, was Gott über sich selbst sagt. Das steht in 2. Mose 34, 6 bis 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Hier ist erstmal besonders spannend, dass wir diese Begegnung, die wird uns ein bisschen vorher beschrieben, in 2. Mose 33, 21 bis 23. Und sie wird sehr, sehr lebhaft beschrieben. Ich denke, viele von uns kennen das. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen deutlich zu machen, was die Bibel an dem Punkt beschreibt. Es ist diese Szene, wo zwei Felsen sind, also auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und in diesem Spalt steht Mose. So, er steht in diesem Spalt und soll gleich Gott schauen. So, also hier steht Mose und auf der anderen Seite ist Gott. Und dort, was beschrieben ist, ist, Gott hält quasi den Spalt zu, beziehungsweise seine Augen. Und während er an ihm vorbeigeht, quasi an ihm vorbeigegangen ist, macht er die Hand weg, sodass er ihn sehen kann. Okay, also so wenig wie möglich, aber trotzdem irgendwie kurz oder einen Augenblick. Und ich finde das total spannend, weil es die Beziehung zwischen Mensch und Gott nochmal ganz neu betont. Denn unser Gott ist heilig. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen würden, würden wir sterben. Das ist die Heiligkeit Gottes. Er ist so heilig, wir können seine Nähe nicht aushalten. Das ist unser Gott. Das ist auch das, was diesen himmlischen Zustand ausmacht. Wenn wir im Himmel sind, dann sind wir bei Gott, wir sind in der Nähe von Gott. Wir haben endlich die Möglichkeit, das zu erleben, wonach wir uns besonders als Christen hier schon sehnen. Der Himmel ist da, wo Gott ist. Und dieser Gott wird jetzt barmherzig und wendet sich Israel erneut zu, wie er sich auch dir und mir zugewandt hat. Er zeigt seine Barmherzigkeit darin, dass er sich nur langsam zum Zorn erregen lässt, wie es hier im Text heißt. Man könnte sagen, Gott wird sehr, sehr schnell wütend, ja, also wenn jemand von uns eine Sünde tut, aber bis er dann seinem Zorn Luft macht, also bis er aktiv wird, das dauert lange. Und man könnte es so ein bisschen definieren, Gott wartet darauf, gnädig mit dir zu sein und verlängert sein Angebot der Barmherzigkeit. Und das ist für mich so der Kern, dass Gott nicht sofort mit dir ins Gericht geht oder mit dir und deiner Sünde ins Gericht geht, sondern dir Zeit lässt, umzukehren, dass du umkehren kannst, ist, glaube ich, ein elementarer Aspekt unseres Glaubens. Und dass diese Umkehr immer wieder notwendig ist, wird besonders auch bei Israel deutlich, wenn wir uns mit dem Opferkultus in Israel beschäftigen, dass ja unterschiedliche Verfehlungen, also sei es reinliche Verfehlungen oder göttliche Verfehlungen wie Sünde, unterschiedliche Opfer erbracht werden mussten. Aber es gab nicht immer die Möglichkeit. Also man konnte nicht sofort, wenn man etwas falsch getan hat, konnte man nicht direkt opfern gehen, um seiner Sünde zu tilgen. Es könnte zum Beispiel Sabbat gewesen sein, das heißt, dann durftest du nicht opfern. Du könntest nicht das richtige Tier haben, dann musst du erstmal handeln gehen, dann musst du Geld dafür haben. Und viele weitere Punkte sind nötig, um die Sünde von deinem Leben zu tilgen. Und seine Treue zeigt Gott darin, dass er Schuld, Vergehen und Sünde immer wieder vergibt und somit auch immer wieder Gnade walten lässt. Ich glaube, diese zwei Verse sind unglaublich wichtig für uns heute, weil sie definieren, wie Gott sich vorstellt und sie helfen uns, wie wir über Gott denken sollten. Denn sie vermitteln uns ein unglaublich tiefes Verständnis von Gott, wer er ist, ja, von Gott und wer er ist. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen, was bisher geschehen ist. Also, Israel wurde aus der Sklaverei befreit. Aus der Sklaverei von Ägypten. Sie sollten in Zukunft Gott gehören. Sie sollen treu gegenüber Gott Jahwe sein. Und jetzt, bevor diese Bundesbestimmungen kommen, also die 10 Gebote, bevor die beim Volk ankommen, haben sie schon in ihrer Treue zu Jahwe versagt. Mündlich wussten die das schon. Also der mündliche Vertrag war schon geschlossen. Und bevor das erste Mal die 10 Gebote kommen, wurde dieser Bund schon gebrochen. Also ich finde das mit diesem mündlichen Vertrag, das ist so, das macht diese Stelle hier nochmal so klar, weil wenn wir uns auf was einigen und sagen, du verkaufst mir dein Auto und ich sage, ja, ich werde 2000 Euro für das Auto geben, dann ist das eigentlich schon fest. Dann haben wir einen mündlichen Vertrag geschlossen und trotzdem breche ich den Vertrag. Trotzdem sind wir, wenn wir sündigen, brechen wir den Vertrag. Und deswegen muss der Bund dann auch erneuert werden, weshalb auch Mose dann das Kalb und die 10 Gebote zerstört, weil er sich der Sünde des Volkes bewusst ist. Es geht also nicht unbedingt darum, dass Mose einfach nur wütend ist, sondern Mose hat verstanden, was passiert ist zwischen Israel und Gott. Das Zerbrechen der Gesetzestafeln ist also metaphorisch wie auch symbolisch. Also metaphorisch, weil sie brechen den Bund. Das heißt, wenn sie den Vertrag gebrochen haben, kommt der Vertrag nicht zustande. Und symbolisch, weil sie das gerade verschriftlichte Gesetz brechen. Es hat also keine Wirksamkeit mehr. Und ich glaube, an diesem Punkt wird es auch nochmal deutlich, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie funktionieren Barmherzigkeit und Gnade? Ich glaube, wir können hier in dem Text sehen, Barmherzigkeit bedeutet, Gott wendet sich dir zu. Und Gnade, deine Sünde muss durch den Tod von Jesus Christus gesühnt werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns heute. Und deswegen gehen wir nochmal in Vers 7. Der Gnade bewahrt an tausend von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Und jetzt soll es mir um diesen zweiten Teil gehen, den ich versucht habe, ein bisschen fett zu machen, absondern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Wenn ihr das Gefühl habt, so, okay, irgendwie will Gott alle vernichten. Also ich habe das Gefühl, wenn man es so einfach liest, dann hat man so dieses Bild von diesem zerstörerischen, wütend, zornigen Gott, der irgendwie alles zerstören will. Aber eigentlich geht es hier um das Thema Erbsünde, wenn man das Thema Erbsünde richtig versteht. Und deswegen will ich das Thema kurz erklären. Denn heutzutage heißt für uns Erbsünde häufig, mein Opa, mein Uropa, meine Uroma, die haben gesündigt und dann ist irgendwie der Fluch der Sünde auf mir, weil die gesündigt haben und wenn ich mich bekehre, dann muss ich, wenn es mir nicht gut geht, auch noch für deren Sünden Buße tun. Das ist aber nicht das theologische Verständnis von Erbsünde. Das ist nicht das, was gemeint ist, sondern wenn ich von Erbsünde spreche, dann meine ich, Adam und Eva haben gesündigt. Und durch Adam und Eva haben wir die Fähigkeit zu sündigen. Das war vorher nicht möglich. Und deshalb werden wir auch in Sünde geboren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich finde in Römer 3 richtig gut zusammengefasst. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Also alle von uns werden in Sünde geboren und alle von uns werden sündigen und haben gesündigt. Deshalb muss Gott auch mit unseren Sünden ins Gericht gehen. Hier in unserem Vers gibt es dann unterschiedliche Formen, wie das beschrieben wird. Also hier wird einmal Sünde verwendet, dann Vergehen und Schuld. Und die Bibel hat für jeden einzelnen Aspekt unterschiedliche Definitionen, das zu erklären. Und wir haben das jetzt gerade schon bei Gnade und Barmherzigkeit gesehen. Das sind eigentlich ein bisschen überlappende Begriffe. Also es ist nicht so, dass man ganz stark trennen kann, okay, dann ist Gott nur barmherzig oder dann ist Gott nur gnädig. Aber die einzelnen Aspekte, die sich überlagern, die brauchen auch einander. Also nur wenn Gott barmherzig ist, kann er auch gnädig sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und genauso gibt es diese Überlappungen auch bei Schuld und Sünde. Es geht also an dieser Stelle erstmal um einen Zustand, in dem wir Gott nicht kennen. Wir befinden uns also vor der Bekehrung. Und jetzt schauen wir uns nochmal diese drei Begriffe an: Schuld, Vergehen und Sünde. Wenn wir uns das besonders jetzt im Alten Testament anschauen, dann sehen wir, dass Schuld uns von Gott trennt. Schuld hat also auch zur Folge, dass wir in die Hölle kommen, wenn wir die Schuld nicht tilgen lassen. Aber zusätzlich können wir auch Menschen schuldig sein. Also egal ob in einem materiellen Sinn, wie ich schulde dir Geld, oder im immateriellen Sinn. Schon damals sagt Gott, man soll den anderen Menschen vergeben. Also wenn du jemanden nicht vergibst, dann bleibst du einer Person etwas schuldig. Dann geht es hier um Vergehen. Vergehen bezeichnet unterschiedliche Formen von Ungehorsam. Dieses Wort wird verwendet, um einen Verstoß deutlich zu machen. Da geht es um kulturelle Gesetze, Reinheitsgebote oder auch wieder Unrecht gegen den Nächsten. Also der Menschenbezug ist bei diesen Begriffen ganz, ganz wichtig. Und die Sünde wirkt für mich häufig im Deutschen gerade zu kurz, weil wir irgendwie nur dieses Bild haben von, ja, wenn wir nicht das erreicht haben oder nicht das getan haben, was Gott will, dann ist es irgendwie Sünde. Aber wenn wir das mit den umschreibenden Worten im Alten Testament mal uns durchlesen, dann finden wir einmal den Aspekt Verfehlung des gottgesteckten Ziels. Das ist so das, was wir meistens im Blick haben. Auflehnung gegen Gott, schuldhafter Ungehorsam, also wissen, dass das, was ich tue, ungehorsam ist und trotzdem tun. Menschlicher Irrtum, und das alles beschreibt Sünde. Also im Kern und Wesen von Sünde bedeutet es, etwas zu tun, was in den Augen Gottes nicht gut ist. Aber alle anderen Dinge, die ich beschrieben habe, die gehören dazu. Die werden auch ganz klar als Sünde definiert. Wir können also von diesen Versen unglaublich viel lernen, denn ich erlebe es häufig, dass wir uns als Christen auch ein falsches Bild von Gott machen, weil wir diese einzelnen Aspekte nicht mehr unterscheiden. Wenn wir uns Gott vorstellen, dann sieht er in unseren Gedanken häufig so aus. Ihr müsst euch vorstellen, Gott ist in der Mitte und außerhalb des Kreises sind seine Eigenschaften. Ja, er hat seine Identität und zu seinen Eigenschaften gehört dann Liebe, Ewigkeit, Gerechtigkeit und so weiter. Aber häufig, und ich weiß, man darf von Gott kein Bild machen, aber ich möchte versuchen zu erklären, wo der Unterschied ist, müssen wir uns Gott mehr so vorstellen. Als ich das meiner Frau gezeigt habe, die hat gesagt, es sieht aus wie eine Waffel. Also wenn ihr euch das so besser merken könnt, nehmt gerne die Waffel mit nach Hause. Ihr müsst euch hier vorstellen, jede horizontale Linie, also so, horizontal oder waagerecht, jede Linie, die so ist, sind Eigenschaften der Liebe. Das heißt Gnade, Güte, Treue, Barmherzigkeit. Und jede vertikale oder senkrechte Linie, also so, könnten Eigenschaften von Gerechtigkeit sein. Also Zorn, Gerechtigkeit, Rache, gehört alles dazu. So. Jetzt wünschte ich, ich wäre damit schon fertig, aber ich habe noch ein Bild. Jetzt könnt ihr euch hier bei den diagonalen Linien vorstellen, dass alle diagonalen Linien, also wir nehmen jetzt mal von oben links nach unten rechts, beschreibt die Heiligkeit Gottes und von oben rechts nach unten links beschreibt die Weisheit Gottes. Ich hoffe, mein Punkt wird für euch deutlich. Ich erkläre es nochmal in Worten. Mit dem letzten Bild gesprochen, kann Gott gleichzeitig heilig, zornig und barmherzig sein. Das ist für uns schwierig zu verstehen, weil das alles nicht in eine Box geht sozusagen. Aber er besteht ja aus jeder dieser Eigenschaften. Deswegen kann ja auch Gott nichts tun, was nicht in seinem Willen ist. Weil er ist diese Eigenschaften. Alle gleichzeitig zu 100%. Also wenn du das Gefühl hast, du hast Mensch und Gott in Jesus nicht verstanden, ja, weil du das da nicht verstehst. Weil dieser Aspekt ist unglaublich schwierig in unsere Köpfe reinzukriegen. Und solange wir das nicht verstehen, werden wir nicht verstehen, werden wir auch nicht verstehen, warum Gott so ist oder warum Gott so handelt. Aber das ist eine unglaublich gute Hilfe, nicht immer an den Punkt zu kommen, dass wir sagen, ah, jetzt lese ich gerade von dem liebenden Gott oder von dem treuen Gott oder von dem zornigen Gott. Weil jede diese Eigenschaft ist Gott. Das heißt, wir dürfen Gott niemals reduzieren auf eine einzelne Eigenschaft. Er ist alle Zeit derselbe Gott. Und was er sagt und tut, geschieht immer im Einklang mit seinem Wesen. Mit anderen Worten, für Gott sind Zorn und Gnade völlig im Einklang. Etwas, was für uns Menschen unmöglich ist. Also wir können nicht gleichzeitig zornig und gnädig sein. Also wir können, obwohl wir zornig sind, gnädig sein oder obwohl wir gnädig sein, sind zornig sein, aber wir können das nicht gleichzeitig. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Und das bringt uns nochmal zu dieser Vorstellung, die wir hier in Vers 6 finden. Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an den dritten und vierten Generationen. Also egal wer du bist, egal was du schon mit Gott erlebt hast, Gott ist da mit seinen Eigenschaften. Er ist sehr gut und er hat in seiner Barmherzigkeit großes Interesse an dir. Egal, ob du schon eine Entscheidung für ihn getroffen hast oder nicht, er möchte dir mit deiner Schuld und Sünde gnädig sein. Er wartet mit deinem Zorn, bis du bereit bist, von deiner Sünde umzukehren. Er ist reich an Gnade und Treue und es lohnt sich, ihm zu vertrauen, auch wenn du weißt, dass du wieder versagen wirst und dass du wieder versagen wirst. Denn zwei Dinge sind für Gott klar. Das erste ist, du wirst sündigen. Und das zweite ist, du brauchst ihn, um gegen Sünde anzukommen. So groß ist unser Gott und ich möchte euch einladen, dass, wenn es in dieser Predigt vielleicht so kleine Aha-Erlebnisse gibt oder wenn ihr jetzt die Waffel für euch mit nach Hause nehmt, in eurem Verständnis für Gott, dass ihr diese Brille nutzt, um Gott besser zu verstehen. Denn es gibt so viele Möglichkeiten in der Bibel, die Eigenschaften Gottes besser zu verstehen und auch zu sehen, dass sie sich nicht ausgrenzen. Also wir haben keinen Gott, der sich in seinem Wesen widerspricht. Nutzt also gerne diese Brille, um die Bibel noch besser zu verstehen, weil ich glaube, da liegt ein großer Segen drauf, wenn wir uns mit den Eigenschaften Gottes beschäftigen. Deswegen lohnt es sich auch immer, Gott besser kennenzulernen und in eine Beziehung zu ihm zu wachsen oder zu starten. Und falls du heute noch keine Entscheidung für Gott getroffen hast, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Er wartet in seiner Barmherzigkeit auf dich. Er will dir Gnade erweisen. Er hat dir quasi schon die Hand ausgestreckt. Und es ist an dir, möchtest du diese Gnade haben? Keine billige Gnade, keine Gnade, die die Schuld einfach verpuffen lässt, sondern eine Gnade, die den höchsten Preis gekostet hat. Das Leben eines Menschen. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal das Bild vom Anfang zeigen. Für mich hat dieses Bild nämlich zwei Bedeutungen, denn ich glaube, niemand von uns kann so richtig differenzieren, wo jetzt, ich sag jetzt mal blau und rot, ineinander übergehen und wo das irgendwie am leichtesten ist. Aber trotzdem können wir erkennen, dass dieses Bild in irgendeiner Form schön ist, dass es einen Künstler gibt. Und ich finde es total schön, dieses Bild zu betrachten und das mir so ein Stück weit Gott vorzustellen, zu sagen, okay, ich weiß ein bisschen was von Gott darf ich verstehen und die Dinge, die ich nicht verstehe, bedeutet nicht, dass er nicht schön ist. Das bedeutet nicht, dass er nicht gut ist. Und gerade die Dinge, die er uns mitteilt, wie Barmherzigkeit und Gnade, das sind Dinge, an die wir uns festhalten können, weil er diesem Wesen entspricht. Und Gott ist für uns unbegreiflich und wir werden ihn nie in seiner Gänze verstehen oder begreifbar machen, aber wir können mit dem leben, wie er sich in seinem Wort offenbart. Denn wir haben alles, was wir brauchen. Und wir verstehen erst, dass wir auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind, wenn wir diese Gnade erleben. Erst wenn du und ich ehrlich vor Gott kommen und sagen, hey, ich habe gesündigt, dann erleben wir, dass Gott gnädig mit uns ist. Dass er mit seiner Barmherzigkeit schon da war, um uns Gnade zu erweisen. Und das setzt uns frei, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Genau, zum Abschluss würde ich gerne noch beten.